Ich wünsche allen einen guten Abend, einen gesegneten Abend. Ein Wort zu diesem Handout. Also es wird auch online gestellt werden, aber dann kann man es digital haben. Und das geht hier um die Johannesschriften, also nicht nur zur Offenbarung, weil ich jetzt gerade zwei Sachen mache im Bibelgespräch. Am Mittwoch haben wir angefangen mit Johannes 13 bis 17. Mit den Abschiedsreden und da habe ich gedacht, da ist gut, wenn ich auch was über das Johannesevangelium mache. Und im Neuen Testament hat man 5 johannäische Schriften, also die in der alten Kirche als von Johannes stammt, angesehen worden sind. Einmal das Evangelium, dann die 3 Briefe, wobei der erste Brief der herausragendste war. Der zweite und dritte Brief, die ja klein sind, die wurden nicht so viel kopiert und auch nicht so viel gebraucht, benutzt in dem gottesdienstlichen Gebrauch in den ersten Jahrhunderten. Aber als dann die Überlegung war, welche Bücher gehören jetzt effektiv zum Kanon im 4. Jahrhundert, da hat man die mit eingeschlossen, als johannäisch anerkannt. Und die Offenbarung, diese 5 Bücher im Neuen Testament sind von Johannes und dieses Handout geht darauf ein. Wenn ihr das Inhaltsverzeichnis anguckt, merkt ihr, dass hauptsächlich das Evangelium, erster Brief und die Offenbarung da behandelt werden, auch mit den kirchlichen Zeugnissen. Ich sag euch mal, was uns betrifft, jetzt für die Offenbarung heute und morgen und am Sonntag ist in der Predigt dann die 7. Einheit. Wir haben heute Abend 2 Einheiten, morgen 4 und dann am Sonntag in der Predigt die 7. Zum Beispiel hier sieht man im Inhaltsverzeichnis auf Seite 17 ist in der altkirchlichen Überlieferung über die Schriften des Johannes auch etwas zur Offenbarung, das lese ich nachher vor. Und dann hat man über Empfängerort und Zeit der Abfassung ab 28 etwas über die Johannesschriften kurz zusammengefasst. Und für uns sind auch noch die Gliederung und Inhalte wichtig. Also das ist Seite 38 folgende, das bezieht sich dann auch auf die Ich Bin-Worte in der Offenbarung und dann Vers 41 folgende, da hat man eine Gliederung der Offenbarung und die 7 Siegel, 7 Trompeten und Schalen und noch andere Fragen. Das meiste im Vortrag wird aber unabhängig vom Handout sein. Das Handout dient so, sozusagen als Hintergrundinformation für die Leute, die das Bibelgespräch besuchen und damals zu Hause lesen wollen. Oder jetzt verweise ich nur auf einzelne Sachen kurz, weil das meiste, was ich vortrage, mache ich mit den Präsentationen, die wir hier sehen. Auch die werden online sein. Heute Abend fangen wir an mit Offenbarung 5, also nicht mit Kapitel 1. Und ich lese mal die ersten 4 Verse in Kapitel 5. Und da geht es in Kapitel 5 um Jesus Christus allein, ist würdig, die Geheimnisse des göttlich versiegelten Buches zu lüften. Wir machen dann immer bei den 2-Stunden-Einheiten eine Pause zwischendurch, wo das passt. Also grob gesehen haben wir eben 2 Stunden jetzt und morgen die ersten 2 Stunden und dann kommt immer in der Mitte eine Pause. Dadurch sind das immer 2 Einheiten. Und nach dem Mittagessen, das sich jeder selber mitbringt morgen, haben wir dann nochmal 2 Stunden, also wieder mit einer Pause innen drin und am Sonntag die Predigt wird länger sein als 30 Minuten. So wie die Einheiten hier. Mit diesen sieben Einheiten können wir aber tatsächlich einiges behandeln zur Offenbarung. Ich hoffe, es macht euch Freude. Also mir hat dieses Buch schon seit Jahrzehnten Freude gemacht. Ich habe das zigmal durchgelesen und das ist fantastisch. Das Buch ist ein Segen. Es ist übrigens ein Buch, das glücklich machen soll. Das ist, wird am Anfang gesagt, selig ist der. Und das heißt, die Absicht von Gott her für dieses Buch ist, dass die Hörer und Täter des Buches glücklich sind. Selig heißt glücklich. Also das ist die Absicht der Offenbarung. Aber jetzt fangen wir an, heute Abend in der ersten Einheit mit Kapitel 5, Vers 1 folgende lese ich mal. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Das ist jetzt eine große Überraschung. In Kapitel 5, als Johannes anfängt zu weinen, ist er im Himmel. Und das ist ja schon mal eine Überraschung. Normalerweise denken wir ja, wenn Leute in den Himmel kommen, das ist alles in Ordnung dort. Da ist man glücklich und zufrieden. Wegen Offenbarung 21, wo da steht, wo der die Schau hat vom himmlischen Jerusalem, das runterkommt. Und da wird dann gesagt, da ist kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen. Es wird auch mitunter gesagt in der Offenbarung, Gott wischt alle Tränen ab. Aber man hat die große Überraschung, dass Johannes hier im Himmel ist und er weint fürchterlich. Man merkt, dass er so verbunden ist mit dem Geist Gottes. Er weiß genau, dieses Buch muss genommen werden. Es muss jemanden geben, der dieses Buch öffnen kann. Wenn nicht, ist das eine Riesenkatastrophe. Und weil er merkt, dass das geht nicht an, dass niemand im Himmel, ich meine, wen haben wir im Himmel? Das sind solche Gestalten wie Gabriel, ja, Michael. Die dürfen das Buch nicht nehmen. Das sind die 4 Cherubim, in Kapitel 4 sieht man die. Das sind 24 Älteste um Gott herum. Niemand von denen darf wagen, auf Gott zuzutreten und dieses Buch in die Hand zu nehmen. Auf der Erde waren damals gewaltige Könige über riesige Reiche. Da war Domitian im ersten Jahrhundert, Ende des ersten Jahrhunderts, vielleicht 90 folgende, wurde die Offenbarung empfangen nach dem Zeugnis von Irenäus, des Gemeindeleiters von Lugdunum in Frankreich, was heute Lyon ist. Und er hat Kenntnis über Mittelsmänner bis in die Zeit der Apostel reinreicht. Und deswegen wusste er das, wann die Offenbarung empfangen worden ist. Und Domitian, der selber Münzen drucken ließ mit Dominus ac Deus und seinem Abbild, Herr und Gott, so hat er sich selber in den Münzen verewigt, der einen Senat hatte in Rom, was damals für ihn die Welthauptstadt war, der damals bekannten Welt ums Mittelmeer herum. Und man hat hier einen anderen Senat im Himmel, man hat eine andere Stadt und man hat einen anderen Mann auf dem Thron oder beziehungsweise eine andere Person auf dem Thron. Einerseits ist das Gott in Kapitel 4, der Allmächtige, und andererseits, merkt man nachher, ist es jemand, der dann doch würdig ist, dieses Buch zu nehmen. Und das ist das Thema von Kapitel 5. Wer kann das Buch nehmen? Und Johannes, der das nur erleben kann, weil der Geist Gottes ihn besonders ergreift am Anfang von Kapitel 4, heult fürchterlich. Er merkt, dieses Buch muss genommen werden. Auch niemand unter der Erde war würdig. Das waren solche Leute wie Jesaja, der möglicherweise zu dem Zeitpunkt nicht mehr unter der Erde war. Aber unter der Erde ist normalerweise ist der Ort des Hades im Griechischen, das Totenreich, Sheol im Hebräischen. Und da waren auch große Könige, Jesaja 14, wenn man das liest, da wird darüber nachgedacht, dass der König von Babylon schließlich gestürzt und gerichtet wird und stirbt und runterkommt. Und das ist den ganzen Sheol in Aufregung versetzt. Und dass jetzt dieser übermächtige Mann schwach geworden ist und an den Ort kommt, wo sie alle auch gelandet sind, und dann wird das beschrieben, was da für eine Stimmung ist im Sheol. Und niemand, egal wie groß er zu seinen Lebzeiten war, der da gelandet ist, niemand, kein Gottloser und kein Götzendiener und auch kein Heiliger, der da gelandet ist, niemand darf es wagen, auch nur einen Schritt in Richtung auf den Thron Gottes des Vaters zu machen, um dieses Buch zu greifen. Und an dieser Stelle halten wir inne und fragen uns, wie kommt es, dass Johannes in diese Lage gekommen ist? Was hat ihn in den Himmel katapultiert? Was war los? Und, Und warum heult er jetzt so und was ist der Hintergrund? Und das gucken wir uns heute in der ersten Einheit an. Wir haben du musst das auf Songbeamer machen, dort, dass ich weiterklicken kann. Ich gehe mal, ja gut, jetzt geht's. Johannes sieht im Himmel Gottes Herrlichkeit. Das ist sozusagen, wie er da hingekommen ist. Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Ich lese jetzt Kapitel 4, Vers 1 und 2. Da erfahren wir, warum er überhaupt von der Insel Patmos in den Himmel gekommen ist, um das alles zu sehen, was er dann in Kapitel 4 bis 22 sieht und auch aufschreibt. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Vers 2, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar. Ich bitte euch, merkt euch den Stein Jaspis. Es gibt ja viele Edelsteine, aber es ist interessant. Johannes kommt in den Himmel, er sieht Gottes Herrlichkeit und sozusagen die erste Kennzeichnung dessen, was er da sieht, von der Ausstrahlungsherrlichkeit Gottes und von diesem Licht ist, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sardar. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie Smaragd. Also hier hat man schon mehrere Edelsteine erwähnt. Aber merkt euch besonders den Jaspis. Danke. Der kommt später nochmal vor. Und die Sache ist sozusagen, Johannes kommt von unten durch diese Tür in den Himmel. Wir wissen im Neuen Testament, dass Jesus dorthin gegangen ist. Wir wissen, dass Paulus wahrscheinlich von sich selber redet in 2. Korinther 12. Aber ihm wurde nicht erlaubt, das, was er dort gehört hat, er redet davon, das sind Worte, die kein Mensch sagen darf, aufzuschreiben. Und das ist der Unterschied hier. Diese Vision hat Paulus ungeheuer geprägt, die hat ihn ungeheuer beeinflusst, aber er durfte sie nicht aufschreiben. Und weil er nicht vollkommen heilig und weil er nicht sündlos war, hat diese eine Vision, er schreibt das dort vor 14 Jahren, die er so viele Jahre vorher hatte, bewirkt, dass er ein fürchterliches Leiden bekam. Er nennt das fahlem Fleisch. Und das dauerte an zu dem Zeitpunkt, als er noch schrieb. Also so ein Besuch im Himmel ist gefährlich. Weil diese Herrlichkeit zu sehen, das zu verkraften überhaupt, ohne dass man abhebt, das ist das, was er sagt. Er hat erkannt, unter der Wirkung des Herrn Jesus, dass wenn er diese Probleme nicht hätte, diese Attacken aus der Finsternis, diese Schläge, diese Faustschläge, wie er das beschreibt, dann würde er abgehoben sein und er hätte nicht als Apostel geistlich und gut wirken können. Bei Johannes tut Gott auch ein besonderes Wunder, dass er das alles überhaupt verkraftet. Aber auch er tappt fast völlig ins Loch. Wenn man weiterliest, er heult hier fürchterlich, das ist ja kein Problem, das wird dann erhört. Aber wenn man weiterliest, wir werden uns dann angucken, an zwei Stellen ist er fast dabei, ein Geschöpf anzubeten statt den Schöpfer. Also wir können uns kaum vorstellen, was für eine Herrlichkeit da ist. Und nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern die Herrlichkeit der Engel ist so riesig, dass die zwei Touristenengel, die er kriegt, um zwei Sachen zu besuchen und zu begutachten und anzugucken, die machen so einen riesen Einfluss mit ihnen gegebenen Herrlichkeit auf ihn, dass er niederfiel und der Engel muss sagen, stopp! Müsst ihr euch vorstellen, es gibt Dinge im Himmel, die denkt man gar nicht, dass die möglich sind. Wer würde im Himmel Götzendienst machen? Sowas macht man nicht. Wer würde im Himmel auf einmal vor einem Engel niederfallen? Sowas gehört sich nicht. Wir wissen alle, das ist verboten. Das wusste auch Johannes. Aber das war so eine Herrlichkeit, die er erlebt hat. Das war quatschig. Das hat ihn so runtergebracht, auf die Füße quasi. Das war unglaublich. Und deswegen brauchte auch dieser Mann ein besonderes Wirken des Geistes, damit er nicht abhebt und damit er nicht sündigt und so weiter. Und das merkt man. In Kapitel 4, Vers 1 und 2 wird uns gesagt, was jetzt das Thema ist, was Gott ihm zeigen will, indem er ihn in den Himmel ruft. Und ich habe das gelesen. Da steht, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und das hängt mit Kapitel 1, Vers 9 bis 11 zusammen. Das lese ich auch. Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Das ist so, wenn man sich die Gliederung anguckt von der Offenbarung, dann hat man in den Versen 1 bis 8 die Einleitung in dieses Buch. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass die Offenbarung drei Gattungen, drei Buchgattungen in sich vereint. Also dieses eine Buch, das hat drei Gattungen. Das eine ist, das ist das erste Wort, Apokalypsis, Offenbarung, Entschleierung. Da ist die Idee, dass etwas verhüllt ist. Und das hat man manchmal in festlichen Anlässen, dass da irgendeine Skulptur ist, irgendetwas, was ein Memorial ist an irgendetwas Besonderes und das ist ja verhüllt. Und dann kommen alle Senioren und alle Honoren zusammen und die ganzen Gäste und dann wird das feierlich, wird das sozusagen weggezogen und dann klatschen alle und es kommt eine Anrede, wo dann gesagt wird, warum wir das jetzt enthüllt haben, dieses Denkmal und so weiter und so fort. Und hier, das letzte Buch der Bibel in unserem Kanon ist so ein Buch, wo etwas enthüllt wird. Also das Buch ist keine, das heißt Offenbarung, das heißt nicht Verschleierung. Viele Leute sagen, das Buch, die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln, das ist ein Irrtum. Es gibt in der Offenbarung gibt es Bücher, die versiegelt sind. Das ist zum Beispiel das Buch, was Gott hier in der Hand hat. Das hat 7 Siegel, aber am Ende der Offenbarung wird ausdrücklich gesagt, im Kontrast zu Daniel 10 bis 12, da war das anders. Da wird Daniel gesagt, er soll das Buch versiegeln. Die Zeit ist noch weit weg und er selber wird jetzt sterben und er wird auferstehen. Im Zusammenhang mit der Auferstehung, die dort in Kapitel 10 bis 12 auch erwähnt ist. Aber er sollte das Buch versiegeln, weil die Zeit noch nicht reif war, es voll zu verstehen. Und im Kontrast dazu wird am Ende der Offenbarung gesagt, versiegle das Buch nicht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, die Offenbarung ist kein Buch, das Verschleierung heißt, sondern die Offenbarung offenbart tatsächlich etwas, was die Gemeinde vorher so noch nicht wusste. Das heißt nicht, dass man den Geist Gottes nicht braucht, um sie zu verstehen. Und das heißt auch nicht, dass irgendeiner von uns alles hier verstehen würde. Ich glaube, das ist unmöglich. Aber es ist ein Buch, das gegeben ist, mit der Absicht Gottes tatsächlich zu offenbaren. Und es soll glücklich machen. Also wenn jemand erlebt, dass jemand das Buch liest und der Geist Gottes öffnet ihm die Augen und er kann dem folgen, was da ist, das ist eine Sprache, die ist schon kodifiziert, die ist stark symbolisch in den Bildern, auch in den Zahlen. Es gibt Zahlensymbolik, es gibt Bildsymbolik und der eigentliche Schlüssel zu dem letzten Buch der Bibel ist der Rest der Bibel. Also ich sage jetzt nicht alle Bücher der Bibel, aber ein Haufen Bücher sind quasi das Material, das im Hintergrund steht. Und oft ist es so, auch in Kapitel 5, dass wenn man die entsprechenden Texte kennt, das ist wie ein Schlüssel. Zack, aufgeschlossen und ihr könnt es verstehen. Es ist tatsächlich so. Bibelleser wissen mehr. Aber Bibellesen allein reicht auch nicht. Man braucht die Gnade Gottes. Derjenige, der hier offenbart wird, dessen Offenbarung es ist, ist Jesus Christus. Wir sagen oft, das ist die Offenbarung des Johannes. Und okay, das können wir so nennen. Aber da steht in den ersten Worten steht drin, die Offenbarung Jesu Christi. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was dann geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und das Behalten bedeutet nicht nur im Kopf behalten, sondern halten auch im Sinne von daraufhin handeln. Und wir werden erfahren, sozusagen, welche Probleme auf die Gemeinde zukommen und wie sie sich verhalten soll, um die entsprechenden Probleme zu meistern. Und das Stichwort ist dort überwinden. Dass sie in diesem Kampf der hier beschrieben wird, überwinden. Und es wird auch deutlich, wie sie das machen. Es wird an vielen Stellen gesagt, es ist ein Schlüsselwort. Und dann wird auch gesagt, Leute, die überwinden, also das sind die Sieger oder Überwinder, die dann sozusagen siegreich ins Ziel gehen, wird dann gesagt, was die erwartet als sozusagen Belohnung. Und deswegen ist es ein Buch, das mobil machen soll. Es ist ein Buch, das glücklich machen soll. Man liest das, man wird motiviert, man kriegt Kraft. Und das Eigentliche, was uns stark macht, in diesem Lauf durchs Ziel zu gehen, ist der Inhalt der Offenbarung. Und da ist es halt doch wichtig, dass es nicht die Offenbarung des Johannes ist. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Die Person, die hier offenbart wird, und zwar riesig, mächtig, gewaltig, ist eine Person, die wir schon längst kennen. Und derselbe Mann, der das Evangelium geschrieben hat, mit seinen Ich-Bin-Worten, der schreibt die Offenbarung mit den Ich-Bin-Worten. Und in beiden Büchern bedeutet das, dass der, der sich Ich-Bin nennen kann, im Evangelium und ähnlich in der Offenbarung, ist auch Jesus Christus. In der Offenbarung ist sowohl Gott der Vater ein Ich-Bin oder der Erste und der Letzte und so weiter, als auch Jesus Christus. Und das, was uns Kraft gibt, sind nicht wir. Wir würden tot zu Boden fallen und nie wieder aufstehen, wenn wir Christus begegnen würden in Kapitel 1. Sogar Johannes als Apostel und bewährter Diener Gottes, der letzte Lebende der 12 Apostel zu dem Zeitpunkt von 90 Folgende, den hat's umgehauen. Der hat von hinten die Stimme gehört, hat sich umgedreht, hat ihn gesehen und bumm, lag auf dem Boden. Kein Mensch kann Gott sehen und überleben, steht öfters in der Bibel. Und die Tatsache, dass er es überlebt, ist wieder ein Wunder des Heiligen Geistes. In Kapitel 1, Vers 9, was wir gleich angucken, wird das geschildert. Ich habe gesagt, es gibt drei Gattungen. Das erste ist Offenbarung. Apokalypsis, das ist sozusagen ein Wort hier im Griechischen, aber das ist letztlich im Hebräischen, sind da Texte dahinter, wo das im Hebräischen auf Hebräisch steht, zum Beispiel Jesaja 53, über wem ist der Arm des Herrn offenbart? Da steht ein hebräisches Wort, was dasselbe ausdrückt. Wer glaubt unserem Predigen und über wem ist der Arm des Herrn offenbart? Die Antwort ist niemand. Und das Wort und diese Gruppe von Worten, die da zusammenhängt, das bedeutet, ein Mensch kann das nur erkennen und kann es nur verstehen, wenn Gott es will, dass er es versteht und wenn er es gnädig ihm offenbart. Aber dieses Buch will das. Gott will durch diesen Buch der Gemeinde einen Kompass an die Hand geben, dass sie durch alle Stürme der Kirchengeschichte bis hin zum Ziel durchkommt. Er will dir und mir was an die Hand geben, was uns die Kraft gibt, die wir in uns selber nicht haben. Darum macht es uns glücklich. Also drei Gattungen, es ist eine Offenbarung, dann ist es eine Prophetie. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Weissagung, Luther-Übersetzung hier, 2017, ist Prophetie im Griechischen, kann man heute auch im Deutschen sagen. Prophetie ist nicht nur die Vorhersage, sondern Prophetie ist die Rede Gottes und kann sich beziehen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das kann alles heißen, das kann nicht nur Vorhersage heißen. Und das hat man hier auch. Es gibt einen Bezug zur Gegenwart, das sind die sieben Gemeinden. Das war damals und da deckt Jesus einiges auf in der Gegenwart. Es gibt eine Prophetie in die Zukunft und es gibt natürlich auch eine Prophetie in die Vergangenheit. Das geschieht alles in der Offenbarung. Die Offenbarung sagt nicht nur vorher, manche Täter wie der Drache in Kapitel 13 wird nicht nur als Drache gezeigt, sondern es wird auch deutlich, dass er schon lange wirksam ist und dass er identisch ist mit der alten Schlange von 1. Mose 3. Und von daher hat man hier eine Prophetie, die kein Mensch selber machen kann. Als echte Prophetie ist sie geboren aus dem Geist Gottes und sie ist ein Riesengeschenk an die Gemeinde. Das Buch ist also Offenbarung, Apokalypsis, apokalyptische Literatur, es ist Prophetie und dann ist es aber auch Brief. Es geht um sieben konkrete Gemeinden und die Gemeindeleiter der sieben Gemeinden. Die werden Engel genannt, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe und so weiter und so fort. Und für mich ist sozusagen, ich gehe nicht stärker auf 1 bis 3 ein, weil 1 bis 3 sozusagen, das ist auch in vielen Punkten so ähnlich wie die Briefe von Paulus und die Briefe von Johannes und so weiter. Das kann man sozusagen, das kann man gut nachvollziehen, was das ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich 7 Einheiten habe, möchte ich einen Überblick geben über die Offenbarung und dann besonders auch 4 bis 22, weil das ist sozusagen das Geheimnisvollste und Symbolischste und Verschlüsseltste. Es ist nicht versiegelt, wie gesagt, es ist nicht geschrieben, damit wir es nicht verstehen, mit der Hilfe des Alten Testamentes und auch der Predigten Jesu, die werden zum Teil auch berücksichtigt. Es gibt manchmal quasi Hinweise auf Lehren Jesu, nicht nur das Alte Testament, interessanterweise. Und das alles, oder auf Aussagen von Johannes dem Täufer, und das alles dient dazu, die Gemeinden vorwärts zu bringen. Also die drei Gattungen, Offenbarung, Prophetie und Brief. Und weil es ein Brief ist, darf man das Buch auch nicht trennen aus dem ersten Jahrhundert. Also man kann jetzt nicht sagen, das Buch sozusagen erfüllt sich nur in der Zukunft und hat uns nichts zu sagen. Das geht nicht, weil es ist verankert in der Kirche. Die Zuhörer waren Christen. Und deswegen kann man das der Kirche nicht wegnehmen. Es gibt Auslegungen der Offenbarung, da setzt die Kirche weg. Und da sozusagen hat Kapitel 4 bis 22 uns in dem Sinn nichts zu sagen, nur dass wir uns freuen, dass wir weg sind und alles schon entrückt sind im Himmel. Und wir werden sehen, dass es eine Möglichkeit ist, das so zu sehen, aber es ist nicht zwingend so zu sehen. Und ich persönlich denke, das ist nicht so. Ich glaube, die Kirche, die Gläubigen gehen durch alles durch. Da wird niemand aus dem rausgerückt. Das Buch ist der Kirche, den 7 Gemeinden, den 7 Kirchen und den entsprechenden Orten gegeben worden, weil es möglich war, dass sie das noch erleben. Und so hat die Kirche es auch gelesen, von damals bis heute, dass sie praktisch immer wieder ihre Zeit im Licht der Offenbarung gesehen haben und sich gefragt haben, was sie eben da umsetzen können. Wir haben zu Verfasser was gesagt, Johannes, nach Irenäus, Ort und Zeit der Offenbarung. Und an der Stelle lese ich mal Kapitel 1, Vers 9 bis 11 vor. Da heißt es, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Diese 7 konnte ein Läufer mit einer Kopie, mit dem Original, wenn er das Original in die Hand bekommen hat, diese 7 Orte konnte ein Läufer nacheinander abklappern. Und dann mussten die halt immer unterwegs das kopieren, damit sie ihre eigene Kopie hatten. Die Ephesus war die Hauptstadt von Asien, eine der größten Städte im römischen Weltreich im ersten Jahrhundert. Es war eine Gemeinde, die erreicht worden war durch Paulus und sein Team. Es war der Ort, wo er 3 Jahre war, in keinem Ort, von dem wir wissen, wo die Zeit angegeben ist, war er so lange. Es war eine Zeit unglaublicher Erweckung. Es ist ungeheuer viel passiert. Da sind so viele Leute zum Glauben gekommen, dass die Leute, die Probleme hatten, die Götzen und Götzensachen verkauft haben, dass das Geschäft runtergegangen ist. Sogar in den höchsten, unter den Asiarchen war was drin. Und deswegen Ephesus als erstes, das passt. Das war eine herausragende große Stadt. Es gab verschiedene Städte, die groß waren und Einfluss hatten. Neben Rom, Antiochien, Alexandria in Ägypten, auch Ephesus war bedeutsam, war groß. Und die anderen aber konnte man auch erreichen, die waren zum Teil kleiner. Und der eine Läufer konnte da zu allen hin. Das ist also interessant. Man merkt dann, für wen ist das. Und der Herr sagt ihm das und er sagt auch, bei welcher Gelegenheit er da war. Er war auf der Insel Patmos und um des Wortes Gottes willen, und er spricht auch von Bedrängnis und Geduld. Das heißt, Wenn man das jetzt verbindet mit dem, was ich sagte, was ich vorlesen wollte von Irenäus, auf Seite 17 von dem Handout, heißt es unten, Seite 17, ich lese mal ab ebenso. Ebenso ist auch die Kirche von Ephesus, die von Paulus gegründet wurde und der Johannes bis zu den Zeiten des Trajan verweilte, ein getreuer Zeuge der apostolischen Tradition. Also hier sagt Irenäus, dass Johannes so lange lebte, dass er bis Trajan lebte. Also er hat sogar Domitian noch überlebt. Also das ist schon interessant. Johannes, der Schüler des Herrn, schaut in der Apokalypse die priesterliche und herrliche Ankunft seines Reiches. Da aber Johannes die Vision nicht ertrug, so belebte ihn das Wort und erinnerte ihn, dass er es sei, an dessen Brust er beim Abendmahl ruhte, als er fragte, wer es sei, der ihn verraten würde. Hier merkt ihr auch, dass Irenäus in einer Tradition steht, wo der Autor des Evangeliums und der Autor der Apokalypse identisch sind. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, Kapitel 13 im Johannes, da wird dann in Kapitel 21 gesagt, das ist der Autor. Doch wollen wir uns nicht in Gefahr begeben und den Anschein erwecken, als ob wir über den Namen des Antichristen etwas Bestimmtes wüssten. Läge nämlich für die Verkündigung desselben im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Notwendigkeit vor, dann wäre er gewiss durch den gemeldet worden, der die Apokalypse geschaut hat. Das ist aber vor nicht langer Zeit geschehen, sondern soeben erst am Ende der Regierung des Domitian. Und das kann man sagen, grob gesehen 90 bis 96 wären die letzten Jahre von Domitian. Und da kann es gut sein, dass es reinpasste. Und deswegen, wenn man bedenkt, dass der Hauptarbeitsplatz von Johannes Ephesus war, dass die alte Kirche platziert ihn dort, wie auch hier. Patmos ist dann außergewöhnlich. Normalerweise ist er in Ephesus und von Ephesus aus wirkt er weit über Ephesus hinaus. Er war ein großer Zeuge und sehr angesehen und schreibt sozusagen jetzt im Auftrag von Jesu an die sieben Gemeinden und die erste, die genannt ist, oder der Engel der Gemeinde von Ephesus, das ist der erste, der es abkriegt, die Offenbarung. Und das wird dann dort auch eben kopiert und dann geht's auch weiter. Interessant ist, warum ist er auf Patmos in Zusammenhang mit Bedrängnis und so weiter? Das ist das Besondere von Domitian. Domitian hatte, anders als andere Cäsaren, die unliebsame Leute und Feinde umbrachten, hatte der sozusagen die Strategie, ins Exil zu nehmen. Wenn ein Mensch irgendwo stark ist, stark verwurzelt und einen starken Halt hat, hat man ihn da weggenommen und einfach woanders hingepackt, wo er eine Null ist. Man musste ihn nicht umbringen und man hat ihn dort weggenommen und damit war sein schädlicher Einfluss erledigt. Und das hat Johannes auch erlebt. Und er wurde gar nicht so weit weggetan. Er wurde von Ephesus genommen nach Patmos. Das ist nicht weit als Insel, nicht so riesig weit entfernt von Ephesus. Und der Tag, an dem er die Offenbarung empfängt, den nennt er auf Griechisch den Herrentag. Aber nicht so, wie wir sagen, der Tag des Herrn im Sinne vom Sabbat so oder meinetwegen Sonntag. Von einem normalen Gebrauch im Alten oder Neuen Testament, sondern hier ist eine Formulierung benutzt, die ist einmalig. Die gibt's nur einmal in der ganzen Bibel. Das Alte Testament ist ja hebräisch, aber das ist auf Griechisch übersetzt worden. Und im Neuen Testament hat man dann eine Formulierung, enti kyriaki himera. Enti himera wäre an dem Tag. Und das ist mit Adjektiv verbunden, nicht mit Genitiv. Und das ist das Besondere. Und diese Formulierung gibt es bei Ignatius von Antiochia, den habe ich dann auch im Handout drin, mit dem entsprechenden Text. Und das benutzt er, ein paar Jahre nach der Offenbarung, benutzt er für Sonntag. An der Stelle, die ihr nachlesen könnt, bei Ignatius dann, in seinen Briefen, die er als schreibt auf seinem Weg nach Rom zum Märtyrium, ein paar Jahre später nach dem, also 10, 15, 20 Jahre später, je nachdem, wann das eine und das andere passiert ist, schreiben die Offenbarung. Und da redet er über Juden, die Sabbatizontes sind. Sabbatizontes. Sabbat könnt ihr hören. Sabbatizontes. Also Juden, die den Sabbat halten als heiligen Tag. Und er sagt, das machen wir nicht wie sie, sondern wir haben den Herrentag. Und da kommt derselbe Begriff wie hier. Das heißt, Die Offenbarung, denke ich, ist in Übereinstimmung mit dem Gebrauch bei Johannes, ist an einem Sonntag empfangen worden. Aber interessanterweise nennt er den Tag eben Herrentag. Warum nennt er den Herrentag? Weil andere Heiden im römischen Weltreich würden den Sonntag nennen. Und er macht das dann auch so, dass er es vergleicht. Der Grund ist die Auferstehung. Jesus Christus ist an diesem Tag nach dem Sabbat Freitag gekreuzigt, drei Tage, nach jüdischer Zählweise wird das Angebrochene vollständig gezählt. Der Freitag, da hat er nur noch ein paar Stunden gelebt, oder er hat gelebt und dann ist er gestorben und war nur ein paar Stunden tot, so rum gesagt. Und der Tod nach 3 Tagen dann auferstehen, das ist der ganze Freitag, das ist der Sabbat, an dem er ruhte. Und am Sonntag früh morgens stand er von Toten auf und das war dann in dieser Redewendung am 3. Tag oder auch möglich nach 3 Tagen. Und damit gewann auch in der Apostelgeschichte der Sonntag eine Bedeutung. Das merkt man, wenn man die Apostelgeschichte liest, ab einem gewissen Punkt war es üblich, dort Abendmahl zu feiern. Nicht am Sabbat. Ne? Und dann hat Paulus das auch so angeordnet. In 1. Korinther 16 die Kollekte, die sie zurücklegen sollen, wenn Paulus dann mit dem ganzen Geld, das die verschiedenen Gemeinden zusammenlegen, nach Judäa geht und Jerusalem für die Armen und die Armen unter den Judenchristen, da hat er gesagt, legt das zusammen immer am ersten Tag der Woche. Das ist derselbe Grund. Das war der besondere Tag, wo man dann auch hingeht in den Gottesdienst und dann kann man die Kollekte hinterlegen. Und das ist jetzt interessant. Warum hat Gott am Sonntag die Offenbarung geschenkt? Stellt euch mal vor, ihr wärt Johannes und ihr wart in Ephesus verwurzelt. Und in Ephesus gibt es Tausende, wahrscheinlich zigtausende Christen. Die Gemeinden, die erwähnt werden, sind zum Teil von Ephesus aus damals durch den Dienst von Paulus entstanden. Das kann man ja nachlesen in seinen Briefen. Und das ist eine Riesenausstrahlung. Ne? Und jetzt sitzt der Johannes dort, wo der Pfeffer wächst. Er ist auf die Insel geschickt worden, um möglicherweise ins Exil zu sein und möglicherweise auch um zu krepieren, dass er abgestellt ist und abgeschaltet ist von einem Dekret von Domitian oder von einem seiner Helfershelfer. Und es ist vielleicht Zeit des Gottesdienstes. Und er ändert sich an seine Geschwister und er ist allein und er ist alt. Und das passt für mich so gut, ja, dass an dem Tag, wo er genau weiß, jetzt kommen sie alle zusammen und jetzt beten sie und jetzt singen sie und jetzt predigt jemand und dass er dann an dem Tag den besonderen Gottesdienst erlebt. Und er sieht Jesus und es haut ihn um. Und als er Jesus sieht und beschreibt, sieht er ihn in Worten, er beschreibt ihn in Worten, die zurückgreifen auf Daniel 7 und Daniel 10 bis 12. Ganz besonders 10, Daniel 7 und Daniel 10. Und in Daniel 7 ist derjenige, der uralt ist und diese weißen Haare hat, das ist Gott der Vater. Und dann kommt der Menschensohn auf den Wolken des Himmels und wird zu Gott dem Vater gebracht. Und da sind Throne aufgestellt gewesen, auf einem Thron sitzt Gott der Vater, aber Throne im Plural. Das haben sogar die Juden gedacht, dass die Throne im Plural bedeuten, dass der Messias einen Thron hat und sich auch dorthin setzen kann. Deswegen ist der Menschensohn-Begriff auch für Jesus so wichtig in den Evangelien, dass er hat kaum jemals von sich geredet als der Christus. Er hat, wenn er von sich sprach, ganz oft gesagt, der Menschensohn oder einfach der Sohn. Und hier in Offenbarung 1, die Schilderung der Person, die den Auftrag gibt, und das ist ja Jesus, die greift zurück auf die Ewigkeit von Gott dem Vater, dem Uralten, dem Alten an Tagen und in Kapitel 10 auf die Person, die Daniel die letzte Offenbarung gibt. Im Buch Daniel ist Gabriel zum Teil tätig als Engel, der die Wortoffenbarung ausliefert oder erklärt. Und in Kapitel 10 bis 12 kommt Gabriel nicht vor. Michael wird erwähnt, aber die Person ist so gewaltig und so riesig, dass Daniel es fast nicht überlebt. Es ist öfters wie bei Theophanie, dass der Prophet, auch Hesekiel in Hesekiel 1, dass der Prophet die Begegnung mit der Herrlichkeit des Herrn praktisch, das zehrt ihn so auf, dass er kaum Kraft hat und er muss bitten, dass Gott ihn überhaupt stärkt, dass es aushalten kann. Dasselbe passiert hier. Christus offenbart sich als Gott. Es haut Johannes um und interessant ist, und das ist auch wichtig zum Verständnis der Offenbarung, dass derselbe, der das Buch Daniel vollendet hat und Daniel gesagt hat, versiegel das Buch, denn die Zeit ist weit weg, der kommt jetzt sozusagen und greift Daniel 10 bis 12 auf, indem er sich genauso offenbart und sagt zu Johannes, versiegel das nicht, denn die Zeit ist nahe. Und damit hat man zwischen Daniel und der Offenbarung einen Link geschaffen, eine Verbindung geschaffen, die einer der Schlüssel ist. Also wenn man Probleme hat, man nicht die Stellen, das nicht zu verstehen, muss man gucken, wo sind die Stellen, wo sind die Schlüssel? Ist das in Jesaja? Ist das im ersten Buch Mose? Ist das in Daniel? Und wenn man sucht oder man kennt seine Bibel, kann man es finden. Und dann wird es tatsächlich leichter. Das sind wie Türen, die aufgehen. Und er sagt dann, in Kapitel 1, ich lese ab Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, das ist wieder so ein Ich-Bin-Wort. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Also wie kommt Johannes sozusagen in Kapitel 5, 1 bis 4 rein, dass er so schrecklich weint? Er hat zwei besondere Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Das eine, Vers 10, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine Posaune. Und der erste Schub der Ergriffenheit im Geist Gottes, wörtlich heißt das, ich geriet in den Geist. Und es ist klar, dass der Geist Gottes gemeint ist. Also er hört die Stimme, dreht sich um, gerät in den Geist, kann es deswegen verkraften, Jesus zu sehen, ohne zu sterben. Aber Jesus legt nochmal die Hand auf ihn, richtet ihn auf und offenbart sich ihm als derjenige. Und das müssen wir verdauen, um das Buch zu lesen. Wer ist Jesus? Er fällt tot nieder, wie ein Toter. Jesus richtet ihn auf und sagt, ich bin der Lebendige. Ich war tot. Ich bin der Erste und der Letzte. So heißt Gott in Jesaja. Das ist ein Ich-Bin-Wort. Die Ich-Bin-Worte gibt es im Alten Testament. Das ist 2. Mose 3, Vers 14, 15. Die Begegnung in Mose. Es gibt Ich-Bin-Worte in Jesaja. Ich bin der Erste und der Letzte. Und da redet der Schöpfer. Da redet der allmächtige Gott. Und jetzt stellt sich hier Gott vor. Er sieht auch aus wie Gott. Und die Gottheit, die Theophanie, haut Johannes um. Und er sagt ihm, als er ihn beauftragt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, das ist das Erste, was sozusagen uns definitiv glücklich machen kann. Gott holt dich überall raus. Es gibt in der Schöpfung den Himmel, es gibt die Erde, es gibt unter der Erde. Und das Schlimmste wäre, dass du in irgendeinem Ort des Hades, in einem Gefängnis bist, wegen deiner Schuld und deiner Sünden. Und da verschmachten müsstest für immer und ewig. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Jesus haut uns überall raus. Keine totalitäre Macht der Welt kann uns einen Ort versetzen oder in einen Zustand versetzen, der jenseits des Zugriffes von Jesus ist. Indem er sagt, ich bin der Lebendige und der Lebendigmachende, er macht ihn ja gerade lebendig, er ist ja wie tot hingefallen, indem er der Lebendige ist und der Lebensspendende, bereitet er seine Kirche darauf vor, dass selbst wenn sie geköpft werden, was kommt später vor als Thema, kein Problem. Sie werden auferweckt. Es ist ein Problem der Sünde, dass es Menschen gibt, die so sündigen. Und das wird dann auch zum Thema, dass Gott das Blut seiner Knechte rächt, dass es Gericht gibt. Aber Gott offenbart sich hier und damit ist die Bühne gesetzt in Kapitel 1, Vers 9 bis 11 und in in dem Vers 19, dass man sagen kann, die Grobgliederung der Offenbarung, man hat die ersten 8 Verse, sagen uns, was es für ein Buch ist und wofür. Man hat die Offenbarung in Kapitel 1 ab Vers 9, wo Jesus sich zeigt. Und dann wird gesagt, schreibe an 7 Gemeinden und schreibe, was du gesehen hast und was ist. Das ist Kapitel 1 bis 3. Was du gesehen hast und was ist. Also Kapitel 1 ab Vers 9 sieht er das, als er sich umdreht. Und was ist, das ist der Ist-Zustand der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Das ist Kapitel 1 bis 3. Und das ist die Auswirkung des ersten Geistesschubes, der ersten Wirkung des Heiligen Geistes und dann 4,1 bis 22,9. Darüber wird gesagt, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Das hatten wir schon gelesen in Kapitel 4, Vers 1 und 2. Ist also gut gegliedert, also wieder sehr ordentlich, die ganze Sache. Und wir werden sehen, dass gerade die 7 Visionszyklen uns helfen, durch den Dschungel der Endzeitüberlegungen durchzukommen. Denn wenn man bedenkt, dass es 7 Visionszyklen sind, und ich werde das heute anfangen und morgen dann in den ersten 2 Sessions weiterführen, dann werden wir sehen, man kann die tatsächlich gut gliedern. Sozusagen, es muss kein Rätsel bleiben, wie die Offenbarung gegliedert ist. Und so wie die 7 Gemeinden am Anfang sind, 7 verschiedene Gemeinden, so gibt es 7 Visionszyklen in Kapitel 4,1, folgende bis 22,9. Und man kann die tatsächlich gliedern und werdet sehen, es gibt nicht nur die 3 berühmten, weil die gezählt werden, 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Schalen. Es gibt noch andere, die man auch klar erkennen kann mit einem Leitmotiv. Und wenn man die 7 zusammen hat, dann kann man sich tatsächlich gut entlanghangeln mit dem Alten Testament und den entsprechenden Versen, um noch mehr zu verstehen. Man hat Kapitel 1, 1 bis 8 als Einleitung und entsprechend hat man 22, 10 bis 21 am Ende als Buchabschluss. Die berühren sich auch wieder in verschiedenen Punkten. Und die 2 großen Blöcke sind die Sendschreiben an die 7 Gemeinden mit der Einleitung in Kapitel 1 und das andere sind 7 Visionszyklen, die gucken wir uns heute und dann morgen und Sonntag an. Und das, was die Botschaft dieser 7 Visionszyklen ist, fantastisch. Dieses Buch hat mich glücklich gemacht. Buchstäblich. Ich habe das schon manchmal erwähnt in Pakistan, dass es Zeiten gab, die waren ganz schön hart. Und nicht nur in Pakistan, ihr habt das ja selber in Deutschland auch mitgekriegt, die Nachrichten über ISIS, wie dann koptische Christen enthauptet worden sind vor laufender Kamera und so, das hat mich betrübt. Solche Nachrichten, Bombenanschläge in Pakistan, in allen möglichen Städten, auch in Rawalpindi, auch in Islamabad und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ich muss ein Gegengewicht haben gegen diese negativen Nachrichten. Einerseits unterrichte ich die Bibel und andererseits kriege ich in den Nachrichten so viel, was einen so deprimieren kann, wenn man da keine Kraft hat, das zu verdauen. Und dann kam ich auf die Offenbarung. Ich hatte in Deutschland in Wiedenes schon ein paar Psalmen auswendig gelernt, auf Hebräisch. Und dann kam ich auf die gute Idee, ich bin bis heute dankbar, die Lobpreistexte der Offenbarung auf Griechisch auswendig zu lernen. Auf die gehe ich jetzt zum Teil noch ein. Das sind zum Teil meine Predigtexte für heute und morgen. Und das hat mich aufgestellt. Das gab mir eine Vision für die Weltgeschichte und für Gottes Handeln in aller Welt, inklusive Pakistan, inklusive Ägypten. Das hat mich so tief getröstet. Das ist meine Liturgie. Ich habe jede Woche gewisse Texte, die ich an gewissen Tagen singe. Und am Donnerstag habe ich den und den Text und am Freitag den und den und am Samstag und Sonntag wiederhole ich meine Lieblingshits aus der Offenbarung. Und das ist so cool wie nur was. Und wenn ihr das seht, wenn man das verinnerlicht, dann merkt man, Christus hat die Schlüssel. Christus ist der Herr über Himmel, Erde und unter der Erde. Den haut nichts um. Es kann nichts in der Welt und es kann nichts in der Gemeinde geschehen, dass der nicht gebacken kriegt. Das ist auch die Lehre der 7 Sendschreiben. Da geht's teilweise auch drunter und drüber. Und er verkraftet das. Es gibt viele Leute, die irgendeine Gemeinde verlassen, weil irgendwas nicht schön genug ist und nicht gut genug ist. Und dann gehen sie woanders hin und irgendwas ist da auch nicht schön und nicht gut. Und wenn die entsprechend gebaut sind, sind die nach alleine oder gründen eine eigene Gemeinde. Wir hatten Christusschwestern in Rawalpindi, die hatten als Teil, die hatten sich entschlossen, dann auch mit dem Gelübde unverheiratet zu sein, aber nicht abseits im Nonnenkloster, sondern voll im Dienst. Es gibt Christusträgerinnen, das sind dann Frauen, es gibt die Christusträger, das sind Männer. Und die haben mich beeindruckt. Und für mich war interessant, irgendwann kriegt man dann mit, dass sie sich, das Teil ihres Rahmens ist, dass sie die Gemeinde nicht verlassen. Wenn die einmal sich entschieden haben, in eine Gemeinde zu gehen, bleiben die da. Das war interessant. Und die haben das durchgezogen. Und das war eine Gemeinde, die hat ein Bombenattentat erlebt. Das war das erste Bombenattentat in Pakistan, interessanterweise. Das war die Protestant International Church. Und die sind da immer und immer hingegangen. Die haben diese Zeiten des Leids und die mussten, teilweise war das dann dicht und musste erst wieder sauber gemacht werden, von dem Blut und von den Opfern gereinigt werden. Da wurde eine Plakette angebracht, wer da gestorben ist, als Memorial für die Opfer. Und eine meiner Kolleginnen war da drin, als der Bombenattentäter seine Granaten schmiss und die Granate ist explodiert und Splitter sind in ihren Körper gegangen und die ist sie nie wieder losgeworden bis zu ihrem Tod. Aber sie ist im Land geblieben, Elisabeth Montenk, und hat weiter dem Herrn gedient, trotz dieses traumatischen Erlebnisses. Und die Christusschwestern haben auch weitergemacht. Die eine von den Christusschwestern am Arbeitsplatz, das ist eine Ärztin, die hat dann sozusagen einen Spruch gehabt, so, halte durch, bei ihrem Arbeitsplatz, halte durch. Und die musste sich das sagen lassen, immer wieder neu. Und das ist halt, es gibt Menschen, die so verwurzelt sind in Christus, und dass die Offenbarung will dazu beitragen, dass die durch dick und dünn gehen können mit Jesus. Und wenn du solche Sachen verkraften kannst, ja, dann haut dich auch nichts mehr um. Ich meine, natürlich bist du traurig. Und natürlich schmeißt es dich ein bisschen aus der Kurve, aber es schmeißt dich nicht weg von Jesus. Er hat dich immer in der Hand und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das ist das, was fantastisch ist. Der Kontext von 4,1 bis 8,1 in Kapitel 4 ist es so, dass man merkt, wie großartig Gott ist. Er sieht, wie wir schon gesehen haben, Gott ist auf dem Thron. Und dann sieht Johannes dort die vier lebendigen Wesen. Und das nimmt er aus Hesekiel 1. Das ist ein anderer Schlüssel, um zu verstehen, wer ist das. Und das sind die Cherubim. Hesekiel 1 werden die lebendigen Wesen genannt und in Kapitel 10 sind das Cherubim. Die Cherubim sind berühmte himmlische Persönlichkeiten im Alten Testament. Und da gibt es nicht nur vier von, da gibt es einen Haufen von. Aber diese vier, die sieht er hier, die sind direkt bei Gott und er sieht 24 Älteste. Die tauchen jetzt auch öfters auf. Und es kann gut sein, dass es Menschen sind. Und wir wissen aber nicht, wer. Und ich habe auch keine Lust, eine Liste zu geben. Ich bin geduldig und warte ab. Aber das sind 24 Wesen, ich vermute Menschen, im Unterschied zu den Cherubim, die mit regieren, die haben kleine Throne. Also du hast praktisch Gott auf dem Thron, dann hast du die vier Cherubim, das sind so eine Art Bodyguards, die haben Augen überall und an denen kommt keiner vorbei. Keiner kann Gott attackieren. Also die sagen, Gott braucht keine Bodyguards, aber wenn er sich welche zulegt, willst du ihn da rügen? Und die Cherubim, die sind immer in der Gegenwart Gottes. Manche nennen die Cherubim auch Engel, aber das sind Engel bedeuten, dass es jemand ist, der geschickt wird. Die werden nie geschickt. Das Besondere der Cherubim ist, überall in der Bibel, wo die auftauchen, sind immer in der Gegenwart Gottes. Und deswegen sind die so gewaltig und so riesig. Und die werden hier beschrieben. Kann man nachlesen, Hesekiel 1, hier Kapitel 4. Und wenn man überlegt, was halten die von Gott? Diese vier Wesen, die Lebendigen und die 24 Ältesten, sozusagen, wie sehen die Gott den Vater? Die sind direkt in seiner Gegenwart, die sind so nah an Gott dran, wie du und ich nicht heute. Jedenfalls nicht körperlich sind wir nicht so nah, im Geist sind wir es, in Christus. Aber Diese vier Cherubim, und das ist das, was man am Ende von Kapitel 4 sieht, in Kapitel 4, Vers 8, heißt es, und jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, und sie waren rundum und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Beide, sozusagen beide, die Gott so nahe sind, sind begeistert von Gott. Die einen sagen, heilig, heilig, heilig. Und wenn man das hebräische Alte Testament liest, merkt man, heilig, 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 sagen die Seraphim in Jesaja 6. Das geht so weit, dass Brown Driver Briggs, das ist ein englisches, hebräisches Lexikon, gemutmaßt hat, dass möglicherweise die Seraphim eine Unterklasse der Cherubim sind. Weil hier sind das die vier lebendigen Wesen von Ezekiel 1 und der Text ist der Seraphim. Nehmen wir mal an, das ist der Fall, ich weiß es nicht, wir werden das ja sehen, wenn wir ankommen und können uns erkundigen. 740 vor Christus singen die das. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Meloch ol haaretz kevodo. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Meloch ol haaretz kevodo. Und hier haben wir dasselbe auf Griechisch, ein bisschen übersetzt. Agios, 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 Kyrios, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Und wenn wir das Jahr 90 haben und die fangen 740 vor Christus an, dann singen die das 830 Jahre. Und wenn die das nicht erst 740 vor Christus angefangen haben und nicht aufgehört haben nach 90, dann singen die das noch heute. Und wenn du und ich, wenn wir da hinkommen, dann will ich das hören. Ich wiederhole es jetzt nicht im Gesang, aber das war einer der Lobpreistexte, die ich auswendig gelernt habe. Und das singe ich jeden Tag. Kapitel 4 und Kapitel 5, das singe ich jeden Tag. Könnt ihr euch vorstellen, dass mich das aufstellt? Ich vergleiche das gern mit einer Firma, die international arbeitet, in allen Ländern der Welt oder in allen wichtigen großen Ländern der Welt und die einen Riesenumsatz macht, die fürchterlich und schrecklich bekannt ist und die einen CEO hat, den alle Welt kennt, weil der immer mal wieder Interviews gibt. Und die Frage ist sozusagen, wer kennt den Mann am besten? Der arbeitet natürlich Tag und Nacht, der arbeitet 24/7, ist klar. Wer kennt den am besten? Seine engsten Mitarbeiter, Leute, die mit seinem Terminkalender zu tun haben, Leute, die seine Begegnungen, seine Meetings, seine Geschäftstreffen organisieren. Und das sind hier die Cherubim und die 24 Ältesten. Und die sind von Gott begeistert. Und ich bin deswegen auch von Gott begeistert. Jetzt sind wir reif für 10 Minuten Pause.